Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Stunde standen bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagt er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Liebe Schwestern und Brüder, ein Mensch, der weiß, dass er sehr bald stirbt, der konzentriert sich auf das Wesentliche, der sagt nichts Überflüssiges oder Belangloses. Eines der letzten Worte Jesu am Kreuz, das letzte Wort, das er uns hinterlassen hat, haben wir gerade im Evangelium gehört. Frau, siehe dein Sohn. Und zu dem Jünger, der unter dem Kreuz steht, als einziger von all den anderen: Siehe deine Mutter. Schon jemand, der kein Christ ist, der nur ein bisschen Gespür für Sprache hat, wird beim Lesen des Evangeliums spüren, das ist etwas Besonderes. Hier hinterlässt Jesus sein Testament, seinen letzten Willen, den er Maria nennt und diesem Jünger, der bemerkenswerterweise keinen Namen trägt. Es heißt nur der Jünger, den Jesus liebte. Und wer dann das Johannesevangelium, in dem uns diese Szene überliefert ist, ein wenig studiert, der merkt, dieser Evangelist schreibt nicht zufällig so etwas. Er denkt sich sehr viel dabei und es wird dann bald deutlich, dass er bewusst den Namen hier nicht nennt, weil dieser Jünger, der den Jesus liebte, für alle Jünger stellvertretend unter dem Kreuz steht, also auch für uns, die Jesus ebenfalls liebt. Was Jesus also da in seiner letzten Stunde wenige Augenblicke vor seinem irdischen Tod sagt, was er als Testament, als seinen letzten Willen mitteilt, das ist maßgeblich, nicht nur für Johannes, sondern für alle, die Jesus ernst nehmen. Und das ist die biblische Grundlage dafür, dass wir als Christen Maria als unsere Mutter verehren und annehmen. Ich weiß sehr wohl, dass man mit einer solchen Haltung Maria gegenüber, wenn man sie nicht nur als vorbildliche Frau, als beispielhafte Jüngerin, sondern als Mutter annimmt und liebt, dass man sich heute sogar in der katholischen Kirche mancherorts rechtfertigen muss, weil das doch leicht als übertrieben, ein bisschen zu sehr emotional aufgeladen oder weiß ich nicht sonst wie bezeichnet wird. Wir bewegen uns aber hier auf ganz festem biblischen Boden. Und auch eine ganze Reihe evangelischer Mitchristen, die Heilige Schrift noch ernst nehmen, folgen uns durchaus darin. Einer der berühmtesten Exegeten in Deutschland, ein ehemaliger Landesbischof, aber vor allem Theologieprofessor Ulrich Wilkens, sagt, ja, hier ist die Grundlage für die geistige Mutterschaft Mariens gegenüber allen Christen. Und er ist dann schon sehr, sehr nah an der Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils, das lehrt, alle Getauften, also nicht nur die Katholiken, alle Getauften verdanken ihr neues übernatürliches Leben der Taufe, natürlich Christus, der es erworben hat, der uns Anteil an seinem Leben gibt, aber auch Maria, die mitgewirkt hat unter dem Kreuz, die gleichsam dort Geburtsschmerzen für uns gelitten hat, dass wir dieses neue Leben, das ewige Leben, erhalten haben. Und deswegen sind alle Christen, wenn sie das einmal verstehen, nicht nur eingeladen, sondern verpflichtet aus Dankbarkeit, Maria als ihre Mutter in der Ordnung der Gnade zu verehren. Johannes ist also maßgeblich für uns. Und schauen wir ein wenig näher hin, wie Johannes sich denn verhalten hat. 3 Punkte sollen heute genannt sein. Erst einmal ist Johannes als einziger der Apostel und der anderen Jünger auch in dieser schweren Stunde des Leidens Jesu und seines Todes bei Maria geblieben. Er hat den Kontakt mit der Mutter Jesu gehalten. Er ist nicht davongelaufen wie die anderen, sondern er ist bei ihr geblieben. Das ist wichtig. Den Kontakt mit Maria aufzugeben, ist höchst risikoreich. Aber den Kontakt mit Maria zu halten, auch in schwerer Zeit, ist höchst ratsam. Und es hat sich in der Geschichte der Kirche immer wieder bestätigt, dass wir bei Maria gut aufgehoben sind, selbst wenn es uns unter das Kreuz Jesu führt. Johannes hat Kontakt gehalten. Und dann kann man sich die Frage stellen, ohne zu sehr zu spekulieren, wie war es denn eigentlich möglich, dass er bis unter das Kreuz kam, sodass er Jesus hören konnte, der ihn ansprach und der sicherlich schon sehr entkräftet war. Wir dürfen vermuten, dass es Maria war, die Johannes den Zugang zu Jesus in dieser Stunde ermöglicht hat. Möglicherweise kannte einer der Anwesenden Maria als Mutter Jesu und konnte erwirken bei den Soldaten, bei den Verantwortlichen, dass die Mutter bei Jesus sein konnte und dass Johannes dann mit ihr da war. Wie dem auch sei, jedenfalls hat er an der Seite Mariens unter dem Kreuz ausgehalten und ist Zeuge geworden, wie Jesus das Erlösungswerk vollendet hat. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Johannes dann später am Ostertag der erste der Apostel ist, der zum Glauben kam. Wir wissen ja von dem Wettlauf von Petrus und Johannes zum Grab Jesu. Johannes lässt dem Haupt der Apostel den Vortritt. Petrus schaut in das Grab und weiß zunächst einmal gar nichts damit anzufangen. Dann tritt auch Johannes ein und dann heißt es, er sah und glaubte. Er war der erste der Apostel, der glaubte, und wir können uns fragen, wie ist das denn möglich, dass er so schnell zu dieser Überzeugung kam? Und es gibt einige geistliche Lehrer, die sagen, deswegen, weil Johannes in Kontakt mit Maria geblieben ist. Sie war vielleicht der einzige Mensch auf Erden, der von Karfreitag bis Ostersonntagmorgen den Glauben an Jesus Christus nicht verloren hat. In ihrem Herzen brannte das Licht des Glaubens weiter. Und durch die Nähe zu ihr konnte Johannes sein Glaubenslicht wieder rasch entzünden. Er sah und glaubte. Maria bewahrte ihn davor, zu verzweifeln und ähnlich wie die Emmaus-Jünger resigniert von Jerusalem wegzugehen. Und indem er als erster der Apostel glaubte, ist er Maria nachgefolgt in ihrer wichtigsten Tugend. Maria ist ja die Mutter des Glaubens, die Mutter der Glaubenden, so wie Abraham der Vater des Glaubens ist. Wie stark muss der Glaube in ihrem Herzen gewesen sein, dass sie unter dem Kreuze stehend und nicht zusammengebrochen, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, nicht verzweifelt war, sondern innerlich dem Schlachtopfer zustimmte, dass Jesus, ihr Sohn, dem himmlischen Vater mit der eigenen Person darbrachte. Maria ist 1000 Tode mitgestorben. Jeder, der ein Mutterherz einigermaßen erahnt, wird dem zustimmen. Sicher hat sie gedacht, lass doch mich an deiner Stelle sterben. Aber sie hat sich gefügt und sie hat Ja gesagt zum Erlösungswerk, das Jesus vollbrachte. Johannes hat Kontakt gehalten. Er hat in der Nähe Mariens Zugang zu Jesus Christus gefunden und seinen Sieg über die Sünde und den Teufel miterlebt. Und er ist Maria nachgefolgt in der Tugend des Glaubens und in manch anderer Tugend. Dieser kleine Satz am Ende des heutigen Evangeliums: und der Jünger folgte dem Wort Jesu und nahm sie bei sich auf, ist im Deutschen viel zu schwach übersetzt. Die Bibelwissenschaftler sagen, da steht eigentlich, er nahm sie in das Seine, in sein Leben auf. Also nicht nur am Abend des Karfreitags und die nächsten Wochen, sondern er nahm Maria in seine ganze Existenz auf, und das entspricht ja durchaus der Tradition, die uns sagt, dass Johannes Maria begleitet hat bis zu ihrem irdischen Lebensende. Er ist derjenige, der in seinem Evangelium am tiefsten die unfassbare Wirklichkeit Jesu Christi erkannt hat. Er ist der größte der Evangelisten, können wir durchaus sagen. Diese tiefe Erkenntnis hat er an der Seite der Mutter gefunden. Wer kennt einen Sohn besser als die Mutter? Wer hat einen größeren Glauben gehabt als Maria, die schon geglaubt hat, als kein anderer Mensch auf Erden wusste, dass das Unfassbare Wirklichkeit werden sollte, dass Gottes ewiger Sohn tatsächlich Mensch werden wollte? Diese drei Haltungen, Kontakt suchen, Kontakt halten mit Maria, unter ihrem Schutz den Sieg Christi erleben und sie nachahmen in ihren Tugenden. Das haben auch die Gründer des Karmeliterordens getan, die als ersten Orden der ganzen Kirche ihre Gemeinschaft unter das Patronat der Gottesmutter stellen. Vielleicht haben Sie sich ein wenig gewundert über die heutige Lesung, die von Elia spricht, wie er auf dem Berg Karmel ist und wie er dann eine kleine Wolke über dem Meer kommen sieht, die offensichtlich eine tiefere Bedeutung hat. Die Karmeliter waren zunächst Einsiedler auf dem Berge Karmel im Heiligen Land und haben viel über die Heilige Schrift nachgedacht. Und sie sind bewusst dem Propheten Elia gefolgt, der die wahre Gottheit des Gottes Israel verkündete und bewahrte. Und sie haben in seinem Leben viele Hinweise erkannt, die ihnen halfen, das Neue Testament besser zu verstehen. Und diese kleine Wolke, die so unscheinbar über dem Meer aufgestiegen ist, die das erste Zeichen für den lang ersehnten Regen war, der drei Jahre nach einer furchtbaren Dürre endlich das Land Israel erreichte, in dieser Wolke haben sie einen verborgenen Hinweis auf die Gottesmutter Maria erkannt, jenes kleine, junge Mädchen, jene Jungfrau aus Nazareth, so unscheinbar, die uns den Erlöser, das Heil, das Leben in Person, Jesus Christus, gebracht hat. Sicher, man muss ein bisschen tiefer einsteigen in die Heilige Schrift und sicher intensiv beten, um solche gedanklichen Wege mitmachen zu können. Aber der Karmelorden ist nicht einfach stehen geblieben bei frommen Erwägungen. Es gibt großartige Heilige aus diesem Orden. Denken wir an die große heilige Theresia von Avila, an Johannes vom Kreuz, an die sogenannte kleine Theresia von Lisieux oder auch an Edith Stein, Theresia Benedicta vom Kreuz, die im 20. Jahrhundert als Jüdin aufgewachsen, atheistisch geworden, den Weg zum katholischen Glauben fand und ausgerechnet 1933 in Köln in den Karmel eintrat, wo sie dann 1942 als Märtyrerin in Auschwitz ihr Leben für Christus gab. Das ist nicht nur frommes Nachdenken, das sind Lebenszeugnisse, die genau das umgesetzt haben, was Johannes uns vorgemacht hat. Den Kontakt mit Maria halten, den Schutz Mariens suchen und ihren Glauben und ihre Tugenden nachahmen. Aus dem Karmel heraus gibt es dieses Geschenk des Skapuliers, das einige von Ihnen jetzt gleich empfangen möchten. Das Skapulier, eigentlich ein über die Schulter geworfener Arbeitskittel, ist ein äußeres Zeichen, das diese drei Haltungen deutlich machen will. Wer das Skapulier Mariens vom Berge Karmel empfängt, der möchte erstens Kontakt mit Maria haben, und zwar fühlbar. Wir sind Menschen aus Leib und Seele, wir sind keine reinen Geister. Wir brauchen diese äußeren Dinge, die uns helfen, auch das Herz zu erheben und uns an eine solche Stunde wie heute zu erinnern. Wer das Skapulier trägt, wer über seine Schultern diese kleinen beiden Stoffteile legen lässt, der möchte unter dem Mantel Mariens Geborgenheit und Schutz suchen. Eine ähnliche Weise ist ja der Rosenkranz mit den 5 Geheimnissen, wo wir uns auch vorstellen können, wenn wir ihn in die Hand nehmen, dass wir eine Hand der Gottesmutter ergreifen mit den 5 Fingern. Sagen Sie nicht, das ist aber jetzt sehr kindisch. Nein, im letzten Schreiben Johannes Pauls II. Über den Rosenkranz sagt er, den Rosenkranz beten heißt, an der Hand Mariens das Leben Jesu betrachten. Also Kontakt halten mit Maria und dann Schutz suchen. Das Skapulier war zunächst ein Schutz für die Kleidung gegen äußere Einflüsse, damit das darunter gelegene Gewand nicht beschmutzt wurde, nicht zerriss, keinen Schaden nahm. Wir können das übertragen und können sagen, wer das Skapulier empfängt, der sucht Schutz bei Maria, die ihn vor der Versuchung bewahrt, vor der Versuchung, in der er umkommen kann. Johannes wurde vor der Versuchung des Verzweifelns bewahrt, die andere Apostel zumindest zeitweise überwunden hat. In der Nähe, bei ihr, unter ihrem Schutz, brauchen wir nicht zu verzweifeln, denn Maria ist das Zeichen der Hoffnung, auch in schwersten Stürmen. Sie kann uns davor bewahren, dass das Taufkleid, das wir empfangen haben als weißes Kleid, dass die heiligmachende Gnade in uns nicht verletzt wird durch kleine oder auch große Sünden. Oder, falls sie doch verletzt worden sind, kann sie uns helfen, durch ihren Schutz in einer guten Beichte dieses Taufkleid wieder erneuert zu bekommen. Und wer das Skapulier empfängt, wer den Schutz Mariens sucht, der darf natürlich nicht bei den äußeren Zeichen stehen bleiben, sondern der drückt damit auch aus, ich möchte meiner Mutter ähnlich werden. Wenn Kinder die Kleider Erwachsener, die Kleider ihrer Mutter anziehen, dann wollen sie ihr ähnlich sein. Und vielleicht ist es manchmal auch für eine Mutter schön, wenn eine Tochter herangewachsen ist, zu sagen, jetzt passen dir sogar meine Kleider. Wenn wir das Skapulier Mariens empfangen, dann wollen wir ihr ähnlich werden, natürlich nicht äußerlich, sondern innerlich. Wir wollen ihre Tugenden nachahmen. Wir wollen ihr Freude machen, indem sie in unserer Seele etwas von ihren Tugenden wiedererkennt. Und wenn wir dann sagen, aber so schön wie du bin ich nicht, dann wird der himmlische Vater, dann wird Jesus Christus die Ähnlichkeit mit Maria in unserer Seele durchaus entdecken. Und wenn sie Kinder oder Enkel haben, dann wissen sie, wie schön das ist, wenn man vertraute Gesichtszüge in der nächsten Generation wiederentdecken kann. Das sind Gedanken, die nicht einfach fromm und nett sind, sondern die sich in der Geschichte bewährt haben. Abschließend nur noch ein Beispiel von einer großen Gestalt des Glaubens, der als Träger des Skapuliers diesen Weg gegangen ist, der selige Papst Johannes Paul II. Er hat ganz bewusst sein Leben Maria geweiht. Sie kennen den Wahlspruch Totus Tuus, den er gewählt hat, weil er nach der Weihe, nach Ludwig Maria Grignion von Montfort, dieses Wort aus dem Weihegebet so tief verstanden hat, dass er sagte, das soll fortan die Grundmaxime meines Lebens sein, ganz der Deine, Maria. Und er hat auch das Skapulier getragen. Er hat den Kontakt mit Maria immer gesucht und nie aufgegeben, nicht einmal in einer seiner schwersten Stunden, als er von der tödlich gemeinten Kugel des Attentäters am 13. Mai 1981 getroffen war. Er bat, bevor er die Narkose erhielt, auf dem Operationstisch noch den Arzt, das Skapulier, das er trug, anbehalten zu dürfen. Er wollte in fühlbarem Kontakt mit der Mutter Maria bleiben. Und er hat ihren Schutz sehr deutlich erfahren. Er hat selber später gesagt, die tödlich gemeinte Kugel ist durch ihre mütterliche Hand so gelenkt worden, dass sie ihr Ziel nicht erreichte. Und wer das Buch des ehemaligen Privatsekretärs des jetzigen Kardinals von Krakau liest, der kann da nachlesen, wie unwahrscheinlich der Verlauf dieser Kugeln gewesen ist. Maria hat ihn beschützt, weil er ihre Nähe gesucht hat. Und sie hat ihm auch geholfen, in ihren Tugenden, dass Johannes Paul II. In den Tugenden Mariens wachsen konnte. Er hat geglaubt, dass Christus der Sieger ist, als noch keiner der Politiker jemals daran dachte, selbst noch den eisernen Vorhang fallen zu sehen. Er hat dem damaligen Kardinal von Berlin, Joachim Meissner, in Castel Gandolfo bereits 1987 gesagt, gehen Sie in den Westen, gehen Sie nach Köln, es kommen viele nach. Als dieser Kardinal sagte, ich kann doch nicht in den Westen gehen, wenn ich gleichzeitig unseren Katholiken in der DDR sage, bleibt hier, wir brauchen euch. Und dann fragte Kardinal Meissner Johannes Paul in Castel Gandolfo, haben Sie besondere Informationen des Geheimdienstes oder so etwas? Darauf schmunzelte Johannes Paul und wies nach oben, das ist mein Geheimdienst. Und wenige Monate später war die Mauer auf. Wir haben uns alle gewundert, die wir damals das miterlebt haben. Johannes Paul II. Hat geglaubt und sein Glaube ist nicht enttäuscht worden. Machen wir es ihm nach. Halten wir Kontakt mit Maria, suchen wir ihren Schutz, gerade auch in schweren Zeiten, und bitten wir sie, dass sie uns hilft, in ihren Tugenden, besonders in der Tugend des Glaubens, zu wachsen. Dann sind wir sehr gut beraten. Dann haben wir verstanden, was der Evangelist Johannes uns in diesem Evangelium hat mitteilen und aufbewahren wollen. Amen.